17. Oktober 2024. Gegen 13 Uhr in Berlin-Dahlem. In einem Büro des Präsidiumsgebäudes der Freien Universität sitzt eine Mitarbeiterin an ihrem Computer. Sie steht auf, um das Fenster zu öffnen. Die Sonne scheint, auf der Straße ist es ruhig. Doch dann erstarrt sie. Aus der Deckung der Bäume tritt eine Gruppe von Personen hervor. Ihre Gesichter sind vermummt, mit Palästinensertüchern, Mützen, Kapuzen. Die Gruppe scheint das Gebäude zu mustern. Plötzlich rennen sie los, direkt auf das Hauptportal zu. Die Personen schwärmen aus, in die Gänge und in das Treppenhaus. Sie nähern sich dem Büro der Mitarbeiterin. Sie schließt die Bürotür ab und rennt zum Telefon. Vor ihrer Tür besprühen die Angreifenden die Wände mit roter Farbe. Mit Slogans, die Israel das Existenzrecht absprechen. Lobpreisungen für das Massaker der Hamas vom 7. Oktober 2023. Schließlich sprayen sie das rote Hamas-Dreieck, das Menschen markiert, die getötet werden sollen. Dabei filmt sich die Gruppe. Durch den Lärm treten andere Mitarbeitende aus ihren Büros. Sie wollen gerade in die Mittagspause. Als sie die vermummten Personen sehen, weichen sie erschrocken zurück. Doch sie werden verbal bedroht und körperlich angegriffen. Ein Mitarbeiter geht zu Boden, die anderen fliehen zurück in ihre Büros. Die Angreifenden versuchen, die Türen einzutreten, die Mitarbeitenden verriegeln sie verängstigt. Die Gruppe beginnt mit Sägen, die Tische und Stühle zu zerlegen und die Büros zu zerstören. Sie versuchen, sich zu verbarrikadieren. Die Angreifenden laufen in den obersten Stock und öffnen ein Fenster. Ein Banner wird herausgehängt. Schwarze Schrift auf weißem Grund. If cops enter our building, the Technik will be destroyed. Die Polizei trifft ein mit über 190 Einsatzkräften. Als sie die Blaulichter sehen, flüchten die Angreifenden aus dem Gebäude. Die Polizei nimmt 4 Personen fest. Zurückbleiben das verwüstete Gebäude, die gewaltverherrlichenden Schriftzüge, erschütterte Mitarbeitende und all jene, die von dieser antisemitischen Gewalt bedroht sind.
So oder so ähnlich hat sich der Besetzungsversuch auf das Präsidium der Freien Universität Berlin am 17. Oktober 2024 zugetragen. 40 vermummte Personen versuchten, das Gebäude gewaltsam zu besetzen. Der Präsident der Freien Universität, Günther Ziegler, sprach von einem massiven Angriff und einer absoluten Grenzüberschreitung. Die Polizei beendete den Besetzungsversuch, mehrere Personen wurden festgenommen. Im Gebäude kam es zu Vandalismus mit beschädigtem Mobiliar, Elektronik sowie Graffiti einschließlich des Hamas-Dreiecks, mit dem politische Gegner markiert werden. Die Schadenssumme lag nach Angaben der Universität im 6-stelligen Bereich. Später wurde durch Berichte über eine Senatsantwort bekannt, dass die Täter unter anderem Äxte, Sägen, Brecheisen und Knüppel mitführten. Die Hochschulrektorenkonferenz verurteilte den Vorgang noch am selben Tag als brutalen Angriff auf die Wissenschaftsfreiheit.
Herzlich willkommen bei Unsafe Spaces, dem Podcast der Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz. Ich bin Deborah Hartmann.
Mein Name ist Jakob Müller. In dieser Folge möchten wir uns mit Antisemitismus an Berliner Universitäten beschäftigen und wie er sich auf die Betroffenen an den Universitäten ausgewirkt hat. Dafür sprechen wir mit einem Studierenden der Humboldt-Universität Berlin, Joel Ben-Josef.
Das ist ja auch alles ein Prozess für mich. Und mich dabei zu unterstützen und zu verstehen, dass ich nicht, nur weil ich jüdisch bin, klar irgendwo stehe, sondern mich einfach als Mensch sieht, der auch lernt, wer er ist.
So wie einer Antisemitismus-Expertin aus Berlin, Friederike Lorenzinai.
Die Art, wie an Hochschulen mit Antisemitismus umgegangen wird, offenbart ein sehr limitiertes Antisemitismusverständnis, das oft reduziert wird auf den physischen Übergriff oder auf Antisemitismus als Einstellung, Vorurteil und weniger ein Verständnis, dass es hier um eine Struktur, um eine tradierte soziale Praxis geht.
Und dem Präsidenten der Freien Universität Berlin, Günter Ziegler.
Ich glaube, dass wir da Warnungen oder Signale nicht hinreichend gedeutet haben und wir waren am Ende dann überrascht, mit welcher Vehemenz da dann Dinge eben auch in unsere Universität reingetragen wurden.
Jakob, deine und meine Unizeit liegt ja nicht allzu weit zurück. Für mich war eigentlich der Schritt an die Universität so ein bisschen auch der Sprung in den ungeschützten Raum, in den unsafe space, weil man natürlich auch gerade, wenn man Politikwissenschaften studiert, auch sehr schnell mit dem Thema Antisemitismus konfrontiert wird und mitunter auch Erfahrungen macht, die vielleicht auch nicht immer besonders angenehm sind. Beziehungsweise habe ich ja angefangen zu studieren während der zweiten Intifada und habe natürlich auch sehr viel Israelfeindlichkeit, aber auch sehr viel antisemitische Äußerungen dadurch mitbekommen. Und vielleicht ist natürlich das Institut für Politikwissenschaften an einer Universität nochmal ja direkter in der Konfrontation damit. Und genau, deshalb habe ich mir dann versucht, eigentlich im Laufe meines Studiums meine geschützten und sicheren Räume zu suchen und habe dann, als ich meine Abschlussarbeit geschrieben habe, aber tatsächlich die Arbeit nicht bei jemandem geschrieben, der ganz direkt so viel mit meinem Thema zu tun gehabt hat, sondern habe das bei einem Professor gemacht, bei dem ich wusste, dass ich bei dem keine Sorge haben muss, zu sagen, ich bin jüdisch, ich lebe in Israel etc. Du hast am Friedrich-Meinecke-Institut studiert, Geschichte. Genau, wie habt ihr euch in eurem Studium eigentlich mit der Frage des Antisemitismus auseinandergesetzt?
Also wir haben schon Antisemitismus bearbeitet als historisches Phänomen. Das heißt also, wir haben uns mit Antisemitismus im Kaiserreich auseinandergesetzt. Also Antisemitismus als ein Klebstoff sozusagen der gesellschaftlichen Rechten seit den 1870er Jahren bis eben zum Nationalsozialismus. Das ist schon ein Thema gewesen, das auch immer wieder behandelt worden ist. Aber interessant war, dass das weniger die Lehrstühle waren, sondern dass das dann eben außerplanmäßige Professoren waren wie Wolfgang Wippermann oder eben Gastdozenten und nicht die Koryphäen und Lehrstuhlinhaber, die dann eben an der Universität waren.
Die Universität ist ja für viele ein Ort des freien Denkens, der offenen Debatte und der wissenschaftlichen Vielfalt, die Austausch und Begegnung ermöglichen soll. Ein Ort, an dem Wissen entsteht und wo verschiedene Perspektiven aufeinandertreffen, aber auch gesellschaftliche Auseinandersetzungen sichtbar werden. Wir beschäftigen uns in dieser Folge ganz konkret mit dem Umgang von Antisemitismus an Berliner Hochschulen. Und Jakob, vielleicht magst du noch mal genauer erklären, was uns in dieser Folge wichtig gewesen ist.
Die Universitäten sind, glaube ich, die Orte gewesen, die am meisten in den Medien gewesen sind mit antisemitischen Vorfällen, also gerade nach dem 7. Oktober. Und es gab wahnsinnig viele Debatten darum. Und uns hat einfach mal interessiert, wie sich das für Studierende an den Universitäten dargestellt hat. Und deshalb haben wir nach jemandem gesucht, der uns das erzählen kann, und haben Joel Ben-Josef gefunden, der sich bereit erklärt hat, mit uns über seine Erfahrungen an der Humboldt-Universität nach dem 7. Oktober 2023 zu sprechen.
Also in der Uni war ich das erste Mal so richtig mit Antisemitismus konfrontiert, glaube ich, nach dem 7. Oktober. Ich glaube, davor gab es auf jeden Fall Situationen, wo wirklich unangenehme Gespräche zum Nahostkonflikt entstanden sind, wo ich aber selber den israelbezogenen Antisemitismus auch nicht immer so konkret als Antisemitismus selber wahrgenommen habe, aber danach deutlich stärker, weil eben dann Schmierereien in dem Unicafé, wo ich eigentlich mich besonders zu Hause gefühlt habe, mit meinen Freunden dort immer gewesen bin. Und dann war das so, dass ich dann auf den Toiletten extreme Schmierereien gelesen habe, die eben nicht nur sich auf Israel beziehen, sondern irgendwie Mordaufrufe und Gewaltaufrufe gegen vermeintliche Zionisten, also dieses Feindbild, das dann dort aufgemalt wird und auch besonders, ja, gewaltbereit formuliert waren. Was ich oft gehört habe, ist genau das Gleiche bei mir gewesen, dass man am 7. Oktober eben aufgewacht ist und diese Szenen gesehen hat und einen extremen Schock erlebt hat und dieses Massaker auch wirklich eine krasse Bedrohungsangst ausgelöst hat für die eigene Situation in Deutschland, die eigene Situation in Berlin. Und dann aber zu merken, dass mein Umfeld darauf überhaupt gar nicht reagiert hat, mich nicht gefragt hat, was das mit mir macht und wie es vielleicht meiner Familie in Israel geht. Also meine Mutter kommt ja aus Israel und meine Verwandten leben dort. Und dass dazu überhaupt gar keine Solidarität bekundet wurde, gar keine Fragen kamen, also nicht gar keine, aber besonders wenig. Und vor allem auch keine von meinen Kommilitonen aus der Uni. Und das hat sich dann erstmal in so eine Unsichtbarkeit ausgedrückt. Ich habe mich gar nicht gesehen gefühlt. Und das hat sich dann irgendwie negativ gespiegelt in den sich häufenden Palästinensertüchern, die ich jetzt per se nicht verurteilen wollen würde, aber die in mir trotzdem dieses Gefühl der Unsichtbarkeit extrem verstärkt haben, weil ich das Gefühl hatte, eine Seite kann sich sehr frei und auf privilegierte Weise positionieren und äußerlich zeigen. Und ich hatte vorher keinen Davidstern getragen, aber hätte es dann noch viel weniger mich getraut und gewollt. Aber diese Unsichtbarkeit ist mir so zuwider geworden, dass ich dann irgendwie auch was machen wollte. Was auch entstanden ist, ist eine Art Gefühl der Ohnmacht, dass ich an der Uni überhaupt keine Rolle spiele und überhaupt keinen Einfluss darauf habe, wie ich wahrgenommen werden würde, wenn ich mich outen würde als Jude, als Israeli, als vermeintlich auch Zionist, was auch immer das jetzt für die heißen soll und was das für mich heißen soll. Ich glaube, darüber kann man lange diskutieren. Aber was mich einfach sehr ärgert, ist, wenn Leute das sich ganz einfach machen.
Wie erklärst du dir das Schweigen? Weil das waren ja Leute, mit denen du wahrscheinlich lange Kontakt gehabt hast.
Ich glaube, dass viele Leute sich sehr überfordert fühlen davon. Aber es ist auch irgendwo ein bisschen bewusst. Also ich glaube, ein bisschen bewusste Ignoranz oder auf Englisch wird das manchmal genannt weaponized incompetence. Von meinen Freunden, die Philosophie studieren, hätte ich eigentlich erwartet, dass sie in der Lage wären, sich mehr damit auseinanderzusetzen und sicher vielleicht nicht auf den Erfahrungsschatz anzukommen, den ich ja schon aufgrund meiner Biografie habe, aber dass sie sich immerhin aus Gründen des mich verstehen wollens und der Empathie mir gegenüber damit beschäftigt hätten und stattdessen waren da viele Leute, die eben umso mehr geschwiegen haben, weil sie Angst hatten, irgendwas Falsches zu sagen und aber gar nicht wirklich mir gegenüber damit empathisch waren oder in Betracht gezogen haben, dass mich dieses Schweigen sehr getroffen hat. Ich hätte mir sicher nicht eine extrem einseitige Israel-solidarische Bekundung gewünscht von diesen Menschen. Ich glaube, das ist auch etwas, was mich manchmal irritiert, wenn das dann als Reaktion kommt. Aber ich hätte mir gewünscht, dass mir als Mensch gegenüber Empathie gezeigt worden wäre und also ich gefragt werden würde, wie es mir dann eigentlich jetzt damit geht. Und auch nicht, dass man mich einfach aus dem heiterem Himmel fragt, was ich jetzt von einem Auskonflikt halte. Das ist ja auch alles ein Prozess für mich. Und mich dabei zu unterstützen und zu verstehen, dass ich nicht nur, weil ich jüdisch bin, klar irgendwo stehe, sondern mich einfach als Mensch sieht, der auch lernt, wer er ist. Ich brauchte den Uni-Alltag trotzdem noch. Ich glaube, ich bin damals nach diesem Winter mit einer Depression diagnostiziert worden, habe eine Therapie begonnen, was sehr hilfreich war. Aber die hat sich, glaube ich, vor allem auf die Ohnmacht bezogen. Ich glaube, das Gefühl der Bedrohung ist vor allem da, wenn sie diffus ist. Wenn man nicht weiß, von wem sie ausgeht und wenn man nicht weiß, welches Ausmaß die Bedrohung hat. Und das war, glaube ich, zu bestimmten Zeitpunkten deutlich stärker da und auch extremer geworden. Es gab, nachdem in Washington die zwei jüdischen Menschen erschossen wurden, gab es ja auch ein Plakat an der HU nahe des Campus. Ein Plakat, wo drauf stand, Make Zionists Afraid Again mit Hamas-Dreieck und dem Bild von Yaron Leshinsky, der ermordet wurde. Und das hat auch nochmal sehr ein krasses Bedrohungsgefühl ausgelöst, weil, um ehrlich zu sein, ist das eine Morddrohung gegen mich, inklusive mich in dem Fall. Und das hat natürlich deutlich nochmal mehr ausgelöst. Aber in dem Prozess meiner, sag ich mal, Selbstermächtigung, Involvierung und eigenen Sichtbarmachung habe ich gleichzeitig auch umso mehr die Landschaft der Uni kennengelernt und verstanden, welche Akteure für was verantwortlich sind. In die Mensa zu gehen und Leute zu erkennen und zu wissen, in welchen Gruppen sie was machen, einen großen Unterschied gemacht hat, um mich nicht ganz so bedroht zu fühlen, als wie wenn ich hinter jeder Person paranoid irgendwie die Person vermuten könnte, die gerade eine Morddrohung an die Wand geschmiert hat. Und ich stattdessen jetzt weiß, wer es war. Oder zumindest sehr sicher sein kann, wer es war. Ja, die Besetzung vom Institut für Sozialwissenschaften im Mai 2024 war wirklich ein sehr einschneidendes Erlebnis. Ich bin selber in der Uni gewesen, habe dann, sag ich mal, durchs Fenster die Polizeisirenen gehört und aber auch den generellen Tumult mitbekommen und bin dann eben vor das Gebäude gegangen und habe dort eine große Menschenmasse an Studierenden gesehen, aber auch einzelne Leute, die mir irgendwie seltsam vorkamen, die sich später herausgestellt haben, dass es eben Anhänger von Samidun waren, dem verbotenen Hamas-Verein im Ausland, die dort die Menge agitiert haben und Intifada-Rufe angekurbelt haben. Also ich war in, sag ich mal, sicherer Distanz hinter einem Zaun und konnte alles beobachten, war aber auch wirklich sehr schockiert über welche Leute ich dann dort habe mitmachen sehen. Ich glaube, es gab eine größere Gruppe an Menschen, die das initiiert haben, die diese Besetzung gestartet haben. Und dann habe ich aber gesehen, wie irgendwelche Studierende aus meinem eigenen Studiengang das zufällig entdeckt haben und dann spontan ihre Kufiya mit ausgezogen haben und gesagt haben, hey, ich bin auch dabei. Ja, das war schon extrem. Und ich glaube, ich bin dann nach einer Stunde oder sowas gegangen und habe dann alles weiter nur noch online verfolgt. Diese Besetzung war wirklich ein extrem einschneidendes Erlebnis in der Uni und hat sehr die Stimmung unter den Studierenden polarisiert. Und die Auseinandersetzung der Lehrenden nach dieser Besetzung mit den Studierenden in den Kursen lief auch extrem schief, weil das Hauptthema danach war eigentlich nur die Polizeigewalt, die auf jeden Fall auch zu kritisieren ist und wo man auch hinterfragen muss, inwiefern das beste Mittel war oder inwiefern dort Dinge passiert sind, die hätten nicht passieren sollen, also ob nicht die Polizeigewalt auch zu extrem war. Aber meiner Meinung nach ist doch eigentlich die Hauptsache gewesen, dass dort Leute ein Hamas-Dreieck auf das Büro eines Mitarbeiters extra gemalt haben, weil sie wissen, dass dieser Mensch sich antisemitismuskritisch äußert. Und dann auch das ganze Gebäude mit Parolen und mit Aussagen beschmiert haben, die extrem über jede rote Linie drüber gehen. Ein Beispiel ist auch ein kleines Herz, das an die Wand gemalt wurde mit den Worten Al-Qassam, was die Hamas-Brigade war, die den Terrorakt am 7. Oktober eben verursacht hat oder gemacht hat. Und diese Dinge waren in meinem Kopf so viel präsenter und umso schockierender, dass dann alles, was die Studierenden um mich herum dazu zu sagen hatten, war diese Polizeigewalt. Das hat sich für mich nicht erklärt. Ich glaube, dass aber im Zuge danach Blumenthal sich deutlich mehr damit beschäftigt hat, auch mit uns jüdischen Studierenden getroffen hat, uns zugehört hat, uns versichert hat, dass sie sehr daran interessiert ist, dieses Klima sozusagen aufzubessern und aufzuheitern und irgendwie dafür zu sorgen, dass jüdische Studierende sich sicher fühlen und dass aber auch irgendwie Dialog entstehen kann und irgendwie Diskursräume geschaffen werden. Aber eine Sache, die sie gemacht hat, die zum Beispiel an der FU nie passiert ist, in dem Maße ist, dass sie auch wirklich Mittel und Menschen dazu beauftragt hat, sich damit zu beschäftigen, weil Liliana Feierstein, die Antisemitismusbeauftragte der HU, war eben nicht nur neben ihrer Professur für diese Rolle gedacht, sondern wurde von ihrer Professur freigestellt für mehrere Semester, um diese Rolle Vollzeit zu arbeiten. Und Liliana Feierstein hat dann wiederum wirklich großartige Arbeit geleistet mit den sogenannten Mikrointerventionen. Das heißt, sie ist dann in Kursen, wo die Dozierenden das angefragt haben, vielleicht weil es einen Vorfall gab, vielleicht auch nicht, kam sie dann für jeweils eine Seminarsitzung und hat sich mit den Studierenden spezifisch zu Antisemitismus, aber auch zum 7. Oktober unterhalten und hat dort, glaube ich, viel mehr Menschen erreicht, die dieses Gespräch auch gebraucht haben. Und das hätte sie nicht leisten können ohne die Unterstützung von Blumenthal, die auch seitdem noch weitere Arbeiten geleistet hat, um sicherzustellen, dass diese Prävention weiter funktioniert, dass Sensibilisierung weiterhin ein wichtiges, zentrales Ziel der HU im Kampf gegen Antisemitismus bleibt. Und an der FU, naja, da gibt es bis heute keine offizielle Antisemitismusbeauftragte Person. Es gibt verschiedene Menschen, die verschiedene Aufgaben haben, die sie aber alle ehrenamtlich neben ihre eigentlichen Aufgaben noch leisten müssen. Und sie sind dementsprechend auch ziemlich eingeschränkt. Was meine Erfahrung eben war, dass es eben gebraucht hat, dass es Leute gibt, die sich äußern, die laut werden. Und dass ich aber seitdem eben nicht mehr alleine damit bin, sondern seitdem ich was gesagt habe, seitdem ich mich eben positioniert habe und irgendwo, sag ich mal, ein bisschen plakativ die Fahne in die Luft gehoben habe und geschwenkt habe, habe ich auf einmal viele Leute um mich herum gefunden, die sich alleine dasselbe erstmal nicht getraut hätten. Und auch ich habe das ja nicht von alleine gemacht, sondern es kamen ja auch Leute auf mich zu, die sich bereit erklärt haben, mich dabei zu supporten. Und ich würde sagen, um irgendwie in Deutschland gerade unter diesen Bedingungen an Unis studieren zu können als jüdische Menschen, ist es sehr wichtig, ein unterstützendes Umfeld zu finden. Und dafür muss man, glaube ich, dann doch auch Wege finden, sich erkennbar zu machen. Und das ist schwierig. Ich glaube, mit Davidstern trauen sich natürlich viele Leute nicht. Aber ich habe auch Freunde, die laufen dann einfach mit der Chai-Kette rum und gucken dann, wer auch sowas trägt und finden dann seit dem 7. Oktober gibt es viele Menschen, die sich gegenseitig gefunden haben an den Unis und denen es dadurch auch viel besser geht. Nicht, weil man so froh ist, unbedingt mit anderen jüdischen Menschen zu sein, sondern weil es dann Menschen sind, denen man nichts erklären muss.
Ja, wir haben von Joel einen sehr persönlichen Einblick bekommen in seine Erfahrungen. Was mich nach wie vor beschäftigt und vielleicht auch ein Stück weit mit einem Fragezeichen zurücklässt, warum es so schwierig gewesen ist für so viele Menschen, nach dem 7. Oktober Empathie zu zeigen. Das ist sowas, was ich jetzt aus dem Gespräch auch mit Joel eigentlich mitgenommen habe. Also wahrzunehmen, wie das eigene Umfeld, in dem man sich durchaus auch zu Hause gefühlt hat, reagiert bzw. nicht reagiert. Also keinerlei Reaktion zeigt. Und Joel bleibt ja nicht dabei stehen, sondern irgendwie versucht er ja dann für sich auch einen Weg da rauszufinden und sich auch selbst zu ermächtigen, also sich selbst zu empowern. Und er sucht sich ja dann auch ein Umfeld, in dem es möglich ist, Erfahrungen miteinander zu teilen, sich miteinander auszutauschen, um die Existenz an der Universität einigermaßen erträglich zu machen.
Das, was du am Anfang gesagt hast, dass er gesagt hat, niemand hat da nachgefragt, da musste ich auch denken, wie habe ich eigentlich da reagiert? Nun bin ich kein besonders empathischer Mensch, würde ich behaupten, aber tatsächlich habe ich gedacht, gut, habe ich eigentlich darauf reagiert, habe ich eigentlich nachgefragt, jetzt bei Kollegen, bei Freunden, die unmittelbar betroffen gewesen sind, und warum habe ich das möglicherweise auch nicht gemacht, zu denken, okay, das, was da passiert, ist so offensichtlich schlimm, muss ich da jetzt jemanden damit in Zusammenhang bringen oder jemanden nochmal damit konfrontieren, irgendwie so. Und diese Unsicherheit, die ist, glaube ich, doch auch eine Ursache dafür, dass viele Leute nicht nachfragen oder nichts sagen.
Die Unsicherheit ist in Teilen bestimmt auch nachvollziehbar. Andererseits muss man sich natürlich auch die Frage stellen, ja, wenn dann relativ schnell klar wird, dass es für Jüdinnen und Juden, für jüdische Studierende ein großes Problem ist, mit dieser Kälte und mit dieser Empathielosigkeit umzugehen, die einem da entgegenschlägt, dann muss man sich natürlich auch fragen, wieso können andere Menschen ihre Unsicherheit an diesem Punkt nicht überwinden? Also wenn ich mein Gegenüber vor mir habe und ich sehe und höre ja auch, dass mein Gegenüber sagt, ich hätte gerne eine Reaktion, ja, ich will, dass du mir irgendeine Form von Empathie entgegenbringst, weil das für mich so ein traumatisches Ereignis gewesen ist, so ein traumatischer Einschnitt in meinem Leben und für meine eigene Existenz oder für die Existenz meiner Familie, dann muss man sich natürlich kritisch die Frage stellen, warum konnte ich mich an dem Punkt nicht überwinden? Und steht da mehr dahinter als nur eine Unsicherheit? Weil die Unsicherheit könnte sich ja dann an dem Punkt auflösen. Wenn ich sehe sozusagen, wie mein Gegenüber sich fühlt und was mein Schweigen für eine Wirkung hat auf Betroffene. Und wenn dann immer noch geschwiegen wird, dann muss man sich ja doch fragen, warum das eigentlich so ist, ja? Und ob da mehr dahinter steckt als nur Unsicherheit.
Was mich schockiert in der ganzen Sache, ich meine, dass jemand betroffen ist von einem politischen Ereignis, um es mal jetzt ganz allgemein so zu formulieren, das ist das eine und dafür keine Empathie erfährt, das andere, aber dass dann eben auch nicht die Möglichkeit besteht, sich dazu zu äußern, dass er sich da unsichtbar gemacht fühlt und aus diesem Raum Universität, der bis dahin ja für ihn ein wichtiger öffentlicher, persönlicher Raum gewesen ist, dass er sich da herausgedrängt fühlt. Das ist natürlich so der eigentliche Skandal, weil die fehlende Empathie, da können wir natürlich viel nach Ursachen forschen. Warum ist das so? Die Frage ist, ob man Empathie einfordern kann. Ich glaube, das ist kompliziert.
Ich glaube, das Problem ist die Kombination aus fehlender Empathie und der Verherrlichung dieses Anschlags vom 7. Oktober 2023. Also, weißt du, ich glaube, die Kombination, ja, das Gesamtpaket macht eigentlich die Schwere und die Tragik aus, ja, wenn die Empathie ausbleibt und gleichzeitig kriegst du so viel gewaltverherrlichenden Protest eigentlich mit in vielfältigen Formen, ja, wir werden ja auch noch mehr dazu hören, aber Joel beschreibt ja auch sehr verschiedene Situationen, in denen ihm das entgegenschlägt. Und ich glaube, die Kombination aus diesen beiden Aspekten ist eigentlich das Hauptproblem. Was man, finde ich, gut sehen kann, dass man natürlich was machen kann. Weil bei Diskussionen rund um das Thema Antisemitismus ja immer diese Frage ist, okay, was können wir jetzt aber machen, ja? Und ich finde, die Erzählung von Joel zeigt sehr gut, dass es Möglichkeiten gibt, etwas zu machen und ins Handeln zu kommen. Und das zeigt sich auf verschiedenen Ebenen. Einmal auf der Ebene der Studierenden selbst. Also die Studierenden, die sich in einer Gruppe zusammenschließen, um eben ihre Erfahrungen zu teilen, aber eben auch selbst aktiv zu werden, und gleichzeitig auf der Ebene der Universitätsleitung, wo er ja sehr eindrücklich beschreibt, dass die Universität letztlich Maßnahmen ergriffen hat, um auf der einen Seite das Thema Antisemitismus zu bearbeiten, auf der anderen Seite aber eben auch, um potenziell Betroffene zu schützen, damit die Universität ein geschützter Raum auch für Jüdinnen und Juden sein und bleiben kann.
Und was ich spannend finde, ist, dass es eben nicht nur um einen sehr repressiven Ansatz geht, der ja häufig eingefordert wird, also Leute exmatrikulieren, die Polizei rufen und so weiter und so fort. Darüber werden wir uns sicherlich auch noch unterhalten, sondern eben auch, dass es darum geht, eben in die Masse der an einer Universität Tätigen hineinzuwirken, nicht nur in die Studierenden, sondern eben auch in die Dozierenden schafft, um einfach mal darüber aufzuklären, was ist eigentlich Antisemitismus, was sind unterschiedliche Perspektiven und eine Möglichkeit für einen Diskurs auch erstmal zu ermöglichen. Das finde ich sehr stark und deswegen finde ich dieses Gespräch auch sehr, sehr wertvoll jetzt am Anfang dieser Podcast-Folge zur Universität.
Die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus, RIAS, hat in einem ihrer letzten Berichte die Anzahl antisemitischer Vorfälle an Hochschulen dokumentiert. Und demnach haben sich diese Vorfälle zwischen 2023 und 2024 nahezu verdreifacht. RIAS hat 2022 23 Vorkommnisse registriert und 2023 waren es bereits 151, 2024 450. Und außerdem hat die Monitoringstelle in insgesamt 18 Städten sogenannte Protestcamps an Hochschulen registriert, bei denen eben auch israelbezogener Antisemitismus dokumentiert wurde. Wir wollten natürlich in dieser Podcast-Folge auch mit anderen Personen sprechen, die uns einen weiteren Einblick geben können zur Frage, wie sich Antisemitismus aktuell an Hochschulen zeigt, aber auch in welcher Form Antisemitismus an Universitäten vor dem 7. Oktober bereits Gegenstand diverser Auseinandersetzungen gewesen ist. Und aus diesem Grund haben wir zunächst einmal mit Friederike Lorenz-Sinai gesprochen. Friederike Lorenz-Sinai lehrt an der Fachhochschule Potsdam und forscht seit vielen Jahren zum Thema Antisemitismus.
Universitäten sind Orte, die eine hohe gesellschaftliche Strahlkraft haben, die politisch bedeutsam sind, wo Wissen verhandelt wird, wo auch Wissen geschaffen wird und dann transferiert wird in die Gesellschaft. Es sind sozusagen Orte, die angestrebt werden und die dann aber auch wichtige Lebensphasen markieren, in denen Netzwerke entstehen, in denen Beziehungen gestaltet werden, Freundschaften entstehen, in denen auch Bildungsprozesse initiiert werden und durchlaufen werden, die sich vielleicht auch verändern mit der Zeit. Und zudem sind es ganz simpel auch Arbeitsorte, wo ja auch nicht akademische Berufsgruppen arbeiten. Gleichzeitig aber sind Universitäten durchzogen von Machtverhältnissen, Hierarchien. Es sind sehr patriarchal strukturierte Orte. Und das macht Universitäten in sich bereits sehr komplex, wenn es um Antidiskriminierungsarbeit geht.
Wir haben jetzt etwas allgemeiner gehört, wie man sich eigentlich diesen Raum Universität überhaupt vorstellen muss. Und sie hat ja auch angedeutet, dass es sehr komplexe Orte sind, wenn es um Antidiskriminierungsarbeit geht.
Also ich gehe total damit mit, dass die Universitäten als Labor für soziale Veränderungen, als ein Motor für soziale Veränderungen erscheinen. Und wir haben sie dann gefragt, was eigentlich nach dem 7. Oktober 2023 an den deutschen Universitäten passiert ist.
Hochschulen, Universitäten werden nach dem 7. Oktober zu Orten der politischen Mobilisierung, wo der politische Antisemitismus aktiviert wird, was ja auch von der Hamas und den anderen beteiligten Terrororganisationen und Terrornetzwerken so intendiert war, sozusagen das Massaker des 7. Oktober, dass das eine globale antisemitische Mobilisierung evozieren sollte. Und die konnte deswegen so schnell an den Hochschulen erfolgen, weil es hier eben bereits eine routinierte Praxis gibt, die wir in Deutschland nach dem Sechstagekrieg und spätestens nach dem Yom Kippur-Krieg, als sozusagen die Sympathie für den jungen israelischen Staat schwindet und das sozusagen umgedeutet wird als ein imperialistisches Projekt und zu einem Thema der Studentenbewegung wird. Es gibt diese ganz frühen politischen Mobilisierungen an deutschen Hochschulen bereits teilweise mit der gleichen oder sehr ähnlichen Bildsprache wie heute, einer vor allem antizionistischen Bildsprache, einer anti-israelischen Bildsprache, in der eigentlich antisemitische Codes über so eine Umwegkommunikation getragen werden.
Den ersten Punkt, den sie hier macht, dass die Hamas intendiert, dass das Massaker eine Mobilisierung vorbringt, den finde ich ganz, ganz wichtig. Dass man sich auch da mal darüber Gedanken macht, warum begeht diese Terrororganisation dieses Massaker an unschuldigen Zivilisten und was ist damit gedacht? Nämlich eine auf der Weltbühne politische Mobilisierung zustande zu bekommen. Und das ist, denke ich, tatsächlich an den Universitäten am ehesten gelungen.
Ja, ich finde vor allem wichtig, dass Sie jetzt hier nochmal dieses positive und progressive Image der Studierendenproteste einordnet, auch nochmal historisch einordnet. In der Frage, wie haben es eigentlich diese Studierendenproteste, wie haben sie es da eigentlich gehalten in der Frage des Antisemitismus? Oder wie antisemitismuskritisch, wenn wir aus der heutigen Perspektive fragen, war die 68er-Bewegung oder waren andere Studierendenbewegungen tatsächlich? Und warum schafft der 7. Oktober 2023 diese Form der Mobilisierung gerade an Hochschulen?
Ja, dieser zweite Teil, der ist in der Tat interessant. Sie hatte Sechstagekrieg gesagt, also 1967, in dem Israel einen Krieg gegen die arabischen Nachbarstaaten gewinnt und die bis heute besetzten Gebiete erobert. Und dass dann in der Studentenbewegung vielfach die Reaktion ist, wir sind Antifaschisten, wir sind gegen den deutschen Faschismus, aber der neue Faschismus, der findet in Vietnam und dann eben auch in Israel und Palästina statt. Und dass insofern die Proteste, die heute stattfinden, an eine Tradition anknüpfen können, die ganz stark mit einer Tradition der deutschen Studierendenbewegung verbunden ist, die über 50 Jahre alt ist. Das ist sicherlich einer der Gründe dafür, dass diese Mobilisierung an den Universitäten so erfolgreich sein konnte.
Wir haben uns natürlich gefragt, wie hat sich denn die Hochschulleitung nach dem 7. Oktober verhalten? Was haben sie für Maßnahmen ergriffen, insbesondere in Bezug auf die Protestbewegungen an den Universitäten, und haben auch dazu mit Friederike Lorenzinei gesprochen?
Ist dann sozusagen so ein vorauseilendes Handeln von Teilen der Professorinnschaft, aber zum Teil auch von den Hochschulleitungen selbst gab, den Eingriff in diese Besetzung so lange wie möglich hinauszuzögern oder zu verhindern. Oftmals auch im Zusammenhang mit so einem Runterspielen der offensichtlichen und ja auch bei jeder Campusbesetzung dokumentierten antisemitischen, antizionistischen Bildsprache, wo dann sozusagen aus wirklich gewaltverherrlichenden Aufrufen zur Ermordung von Juden und Jüdinnen oder zur Vertreibung, das sozusagen runtergespielt wurde. Da würde, wäre es um ein Plakat gegangen oder um eine Postkarte oder eine kleine Minderheit von außen sei in die Besetzung eingedrungen. Und dadurch immer wieder vermittelt wird, dass die Wahrnehmung, Perspektive jüdischer Studierender und Lehrender eigentlich nicht so richtig zielt und übergangen werden darf. Und indem diese Campusbesetzungen als Aktionsformen unter diesen Begriffen einsortiert werden, sie werden unter dem Begriff Studierendenproteste verhandelt, die für mich erstmal sehr positiv besetzt sind. Für mich sind Studierendenproteste verbunden mit Auflehnung gegen patriarchale Strukturen oder gegen Studiengebühren oder andere Themen. Und indem diese von antisemitischer Bildsprache durchzogenen Proteste mit diesen Begriffen gelabelt wurden, sind sie für einen großen Teil des akademischen Personals auch erstmal eigenbiografisch positiv besetzt.
Ja, ich finde, sie macht da einen wichtigen Punkt. Ich meine, viele der heutigen Dozierenden haben 1968 wahrscheinlich nicht mehr mitgemacht, aber sind natürlich sozialisiert worden in einem Umfeld, für das 1968 ganz aktuell und relevant gewesen ist. Und dass sie damit diese Beißhemmung erstmal gegenüber diesen teilweise sehr ganz offen, wie sie sagt, antisemitisch und antizionistisch sprechenden Protesten hatten, das ist also auch daraus zu erklären.
Wie ja schon zu Beginn der Folge angekündigt, hat uns natürlich auch interessiert, was kann eigentlich eine Universität machen, was kann eine Hochschulleitung in einer solchen Situation tun? Und wir haben aus diesem Grund auch mit dem Präsidenten der Freien Universität Berlin gesprochen, mit Günter Ziegler, und wollten zunächst mal von ihm wissen, was er eigentlich direkt nach dem 7. Oktober gemacht hat.
Wir haben am 9. Oktober dann eine E-Mail an die Universität geschrieben, beziehungsweise eben erstmal eine Erklärung abgegeben, was außergewöhnlich ist, weil wir als Universität oder ich als Universitätspräsident ja kein allgemeinpolitisches Mandat hat. Also wir kommentieren nicht die großen Konflikte in der Welt. Und wir haben da über die letzten 7 Jahre zwei Ausnahmen gemacht. Die erste war am Tag nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Und der zweite sozusagen politische Akt war diese Erklärung vom 9. Oktober 2023.
Ich finde es gut, dass Sie es gemacht haben, auch so schnell. Es ist jetzt kein Wahnsinnsakt, der da vollzogen wurde. Also der 7. Oktober passiert, man weiß relativ schnell über die Dimensionen dieses Angriffs eigentlich Bescheid. Es war am 8. Oktober bereits klar, dass es das größte Massaker ist, das an Jüdinnen und Juden nach der Shoah begangen wurde. Die Freie Universität Berlin hat natürlich sehr viele Partnerschaften, auch nach Israel. Ich würde das eher unter, es ist selbstverständlich, dass das eigentlich passieren muss, labeln.
Also wir sollen ja immer auch vor unserer eigenen Tür gucken. Dann kann man sich ansehen, dass die deutschen Gedenkstätten in ihrer übergroßen Mehrheit auf den 7. Oktober gar nicht reagiert haben, wenn ich es richtig sehe. Also ein paar haben das, aber da hat eine Reaktion sehr viel länger auf sich warten lassen.
Ich will nur sagen, eine Erklärung zu schreiben ist jetzt kein Wahnsinnsakt und das kennen wir aus unserer eigenen Arbeit auch. Klar, man muss sich untereinander abstimmen mit bestimmten Leuten und braucht irgendwie eine Form von Konsens. Aber es ist jetzt kein Wahnsinnsakt, wenn wir das einmal vergleichen mit den Gesprächen, die wir in unserer ersten Folge geführt haben. Wir erinnern uns vielleicht an Mehmet Can, der am Rütli Campus in Neukölln unterrichtet, der ja erzählt hat, dass sie sich wirklich überlegt haben, wie gestalten wir den Unterricht am 9. Oktober, wenn wir wieder in die Schule kommen. Ja, da würde ich sagen, okay, das finde ich schon eher bemerkenswert, weil die sich wirklich Gedanken dazu gemacht haben, was für eine Wirkung hat der 7. Oktober auf der einen Seite für betroffene jüdische Schülerinnen vielleicht, aber auch was für eine Wirkung könnte das auf andere Schülerinnen haben und wie kann ich meinen Schulalltag eigentlich entsprechend gestalten. Und das fand ich tatsächlich bemerkenswert, dass sie sich so früh dazu Gedanken gemacht haben, jetzt eine Erklärung zu veröffentlichen von einer großen Universität. Das finde ich jetzt, also ich finde es gut, dass es passiert ist, ja. Also nicht mich falsch verstehen, aber es ist jetzt erstmal auch keine Wahnsinnssache, ja. Also eine Erklärung zu veröffentlichen halte ich für wichtig und auch für essentiell, aber es ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt ganz so weitsichtig, weil man muss sich ja schon die Frage stellen, hat sich das Präsidium der Freien Universität Berlin oder auch andere Hochschulen, haben die sich tatsächlich zusammengesetzt, so wie diese Schule in Berlin und sich überlegt, was könnte das denn jetzt für eine Auswirkung haben auf meine Universität, auf die Menschen, die da arbeiten oder die da eben studieren. Und wir haben dazu auch mit Günter Ziegler gesprochen und ihn gefragt, ob es da irgendwelche Überlegungen gegeben hat.
Ich glaube, dass wir da vielleicht auch Warnungen oder Signale nicht hinreichend gedeutet haben und wir waren am Ende dann überrascht, mit welcher Vehemenz da dann Dinge eben auch in unsere Universität reingetragen wurden, eben auch mit dieser Hörsaalbesetzung am 14. Dezember 23, die wir ja dann auch mit einer Räumung letztlich polizeilich beendet haben. Vor dem 14. Dezember ist der 8. Dezember und da haben wir das Präsidium der Universität eine E-Mail an die ganze Universität geschrieben, weil wir natürlich wussten, da gibt es Spannungen und unterschiedliche Sichtweisen und Interessen und Konflikt, wo wir versucht haben, ganz klarzustellen, wie die Policy ist und in welchem Sinne wir da gemeinsam unterwegs sind. Und auch ganz klar gestellt haben, dass antisemitische Anfeindung, Gewalt und so weiter in keinem Jota akzeptabel ist. Also wenn man sich die ganzen Ereignisse des 14. Dezember anschaut, die ja auch noch gerichtlich verhandelt werden und wo ich jetzt gar nicht ins Detail gehen kann, dann sage ich, ich bin damals ja nicht hingegangen. Ich war nicht vor Ort, weil mir das beschrieben worden ist als eine Konfliktsituation, wo ich auch nicht zu einer Deeskalation oder zu einer Problemlösung beitragen kann, wenn ich da gewesen wäre. Das heißt, ich musste eigentlich die Entscheidung dann aus der Ferne treffen. Das würde ich jetzt versuchen, anders zu machen, weil der eigene Eindruck dann eben doch zählt, um bewegen zu können, vielleicht auch zusammenzubringen. Und das heißt, es war die Herausforderung, dann einen Konflikt zu moderieren, der mitten am Campus stattgefunden hat und wo ich nicht da war.
Erstmal ist es ja eine sehr selbstkritische und auch ehrliche Einschätzung, die Günter Ziegler hier trifft. Also zum einen, wir haben die Signale nicht hinreichend gedeutet, wir haben nicht hingeschaut und wurden deshalb in irgendeiner Form auch überrascht und überrumpelt von den Ereignissen. Und der andere Aspekt, der natürlich auch nicht ganz unwesentlich ist, dass Günter Ziegler natürlich auch eingesteht, dass er selbst hätte auch sich ein Bild machen sollen von der Situation.
Was ich wichtig finde festzuhalten, ist, dass im Gegensatz zur Einschätzung von Friederike Lorenz-Sinai die Universitätsleitungen in den meisten Fällen die Räumung von Besetzungen eher herausgezögert haben und das heruntergespielt haben, an der Freien Universität Berlin relativ schnell geräumt worden ist und dass es davor ja auch eine Erklärung gab, dass also antisemitische Äußerungen an der Universität nicht toleriert werden würden. Und das ist ja auch etwas, wofür Günter Ziegler dann sehr stark kritisiert worden ist.
Es gab dann ja im Sommer 24 den offene Briefe, in denen sich auch große Teile der Professorenschaft dieser Einschätzung angeschlossen haben, dass Polizeieinsätze auf Hochschulen möglichst zu verhindern sind, dass Dialog zu bevorzugen ist und ähnliches. Alles sozusagen Dinge, denen ich mich auch intuitiv anschließen würde, wo aber sozusagen nicht mehr genau benannt wird, was da eigentlich mit dem Polizeieinsatz verhindert werden sollte. Nämlich oftmals ging es da um strafrechtlich relevanten Antisemitismus, es ging um Gewaltaufruf, es ging um Verdrängung auch, Exklusion von Hochschulmitgliedern.
Und im Folgenden erzählt uns Günther Ziegler, wie er die Reaktionen auf die Räumung des Theaterhofes, das war eine weitere Besetzung pro-palästinensischer Studierender im Mai 2024, erlebt hat.
Das ist ja auch sehr öffentlich gewesen, dass es dann ja Stunden nach dieser Theaterhofbesetzung und Räumung diesen offenen Brief der Lehrenden gab mit, ich glaube, am Ende Tausenden von Unterschriften, die natürlich bei weitem nicht alle von der Freien Universität kamen. Das war einerseits ein sehr öffentlicher Widerspruch gegen das, was wir hier gemacht haben, wo ich auch heute sage, ich fand den offenen Brief falsch, eben auch in seinen Bewertungen, aber zulässig als solchen Brief.
Wichtig ist doch, dass diejenigen, die damals in politischer Verantwortung gewesen sind, wie zum Beispiel Günther Ziegler als Universitätspräsident, sich unter starkem öffentlichen Druck auch befunden haben. Nicht nur von Seiten der Studierendenschaft, sondern eben auch von Seiten der eigenen Dozentenschaft und auch einer weiteren Öffentlichkeit. Und dass also die Reaktion auf diese Räumung, ich würde sagen, mehrheitlich beim großen Teil der Berliner Universitätsöffentlichkeit war, das war zu schnell. Man hätte doch erstmal in den Dialog gehen können. Und wenn wir uns fragen, warum ist es dann in anderen Fällen an der Humboldt-Universität, an der Alice-Salomon-Hochschule so schwierig gewesen, erstmal zu dem Entschluss zu kommen, zu räumen, hat das sicherlich auch was damit zu tun, dass es ein bestimmtes politisches Umfeld in dieser Zeit gegeben hat.
Also es stellt sich natürlich die Frage, warum es eigentlich auch zu solch einem Tumult kommt. Also warum kommt es überhaupt zu diesen offenen Briefen? Günter Ziegler hat es ja schon bereits angedeutet, so ein wenig, wir haben uns von den Ereignissen überrollen lassen und haben die Signale nicht wahrgenommen. Das führt dann wahrscheinlich auch dazu, dass es die entsprechenden Reaktionen gegeben hat. Wir haben Friederike Lorenz-Sinai dazu nochmal befragt. Also vor welcher Herausforderung standen und stehen Hochschulleitungen aktuell, wenn es um das Thema Antisemitismus geht?
Nach dem 7. Oktober konnte man eine große Überforderung von Hochschulleitungen wahrnehmen. Vielleicht auch manchmal so eine Idee, das Thema auszusitzen oder so eine Hoffnung, es zieht an uns vorüber, es wird uns nicht sozusagen treffen. Wenig Betroffenenzentrierung, sondern eher der Blick sozusagen auf den Image der Institution, dass erstmal das Image der Institution in den Vordergrund rückt und weniger die Situation der Betroffenen. Das Thema wurde als Problem erkannt, auch auf großen politischen Druck hin. Und wir sehen jetzt schon positive Entwicklungen, dass die HRK zum Beispiel eine Beauftragte jetzt hat, die sich um Bildungsprogramme für die Hochschulen bemüht, dass hier Antisemitismusbeauftragte eingesetzt wurden, dass Vernetzung unter Hochschulen zu diesem Thema befördert wird. Und das würde ich schon positiv bewerten, dass sich hier eine Entwicklung andeutet, wie sie auch im Bereich Gleichstellung, Sexismus bereits an Hochschulen erreicht wurde.
So ähnlich hat es auch Günter Ziegler nochmal zusammengefasst.
Also der 7. Oktober 23 war sicher ein Einschnitt, weil da plötzlich sich eben auch Gruppen gegenüberstanden, Themen in die Öffentlichkeit gezogen wurden. Israel ist kein neues Thema, auch nicht für die Freie Universität, auch nicht für mich selber. Sehr schnell nach dem 7. Oktober war das eben auch Kontroverse und Auseinandersetzung und Thema auf dem Campus. Eben auch sichtbar, wenn man einfach geschaut hat, was sich an Plakatwänden und solchen Orten tut. Das war neu und da ist eine Spannung drin, die natürlich auch nicht nur produktiv ist.
Mich irritiert diese Aussage immer noch ein wenig, um ehrlich zu sein. Weil ich da vor allem raushöre, dass Antisemitismus zu einem Problem bestimmter Gruppen gemacht wird. Und eben diese Analyse, dass sich hier zwei Gruppen gegenüberstehen, welche auch in einem Spannungsverhältnis zueinander stehen, das nicht immer produktiv ist, dass diese Analyse das eigentliche Problem womöglich übersieht. Dazu hat Friederike Lorenz-Sinai auch etwas zu sagen.
Die Art, wie an Hochschulen mit Antisemitismus umgegangen wird, offenbart ein sehr limitiertes Antisemitismusverständnis, das oft reduziert wird auf den physischen Übergriff oder auf Antisemitismus als Einstellung, Vorurteil und weniger ein Verständnis, dass es hier um eine Struktur, um eine tradierte soziale Praxis geht. Und dieses sehr limitierte Antisemitismusverständnis zeigt sich dann auch in den Arten, wie Interventionen zum Teil gestaltet werden oder in den Ansatzpunkten. Und dabei gibt es an Hochschulen oft eine aus meiner Sicht sehr bequeme Lesart, dass Antisemitismus an Hochschulen zu so einem vermeintlichen Problem bestimmter Gruppen gemacht wird, zum Teil auch zu einem vermeintlichen Problem, wo dann muslimische Studierende jüdischen Studierenden gegenübergestellt werden. Das Spezifische am Antisemitismus ist eben das milieuübergreifende. Antisemitismus vermag in besonderem Maße Menschen milieuübergreifend, gruppenübergreifend zu verbinden. Und deswegen ist diese antisemitische Mobilisierung nochmal besonders wirkmächtig. Und eben in der antisemitischen Mobilisierung verbinden sich ganz verschiedene Gruppen. Und auch wenn diese Gruppen vielleicht nicht unmittelbar miteinander kooperieren, verstehen sie einander doch in dieser geteilten antizionistischen, antisemitischen Bildsprache. Nach dem 7. Oktober erleben Studierende eine massive antisemitische Mobilisierung. Das beginnt bereits beim Aussteigen aus der U-Bahn oder S-Bahn, durch Sticker, durch Poster. Auch dann, indem KommilitonInnen Symbole tragen, in denen eigentlich Israel das Existenzrecht abgesprochen wird. Zum Beispiel Karten mit den Umrissen Israels, wo dann eine Flagge in den Farben Palästinas drauf ist oder entsprechende Kettenanhänger. Entsprechende Sticker, Buttons, Schilder sind sozusagen an manchen Hochschulen omnipräsent. Hinzu kommen Inschriften, antisemitische Zeichnungen und ähnliches auf Toilettenräumen, in Bibliotheken. Und infolge solcher Erfahrungen meiden viele jüdische Studierende dann auch zunehmend über das Wintersemester 23/24 hinweg den Campus, nehmen Urlaubssemester, nehmen nur noch digital teil und werden sozusagen verdrängt.
Was, denke ich, relevant ist, ist, dass Friederike Lorenz-Sinai kritisiert, dass von Hochschulleitungen häufig die Ereignisse nach dem 7. Oktober als eine Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppierungen betrachtet werden. Also ich glaube, sie sagt zwischen jüdischen, israelischen und muslimischen Studierenden. Und das ist ja tatsächlich so ein bisschen das, was uns Günter Ziegler auch aus seiner Sicht gesagt hat. Da stehen sich auf einmal zwei Gruppen gegenüber, wo man sich dann schon so ein bisschen fragt, okay, da kommt es irgendwie so zu antisemitischen Anfeindungen und Äußerungen. Wo sind da eigentlich die zwei Gruppen? Das ist ja keine Auseinandersetzung auf gleichem Niveau.
Ich merke aber andererseits, dass dieser Vorwurf, dass da eben antisemitische Vorfälle geschehen und Antisemitismus unterwegs ist, sich zum großen Teil eben nicht darauf bezieht, dass jemand angefeindet, angegriffen wird, dass da Parolen an der Wand sind, die strafbar sind, nicht akzeptabel sind, antisemitisch sind, sondern dass das sehr oft auch im Diskurs verwendet wird für jede Situation, wo irgendwo eine Palästina-Fahne, eine Kufia, auch ein Veranstaltungstitel mit Genozid im Titel kommt, wo ich sage, das sind letztlich damit erstmal Themen benannt, die durchaus an der Universität verhandelt werden müssen. Und mir ist klar, dass wenn dann Genozid in Gaza auf Plakaten steht, sich da auch jüdische Studierende, Mitarbeitende davon angegriffen fühlen können. Aber das nicht an sich was Antisemitisches ist, dass wir von vornherein verhindern könnten oder dürften.
Ich würde hier Friederike Lorenz-Sinai durchaus auch recht geben in ihrer Analyse, dass es auch an Hochschulen ein sehr eingeschränktes oder begrenztes Verständnis von Antisemitismus gibt, weil das ja auch das Relevante ist, deutlich zu machen, dass sich auch jenseits von manifesten Aussagen oder Handlungen ein Klima der Ausgrenzung gegenüber Jüdinnen und Juden entstehen kann und dass es deshalb auch umso wichtiger ist, ein Bewusstsein über die Bedeutung und Wirkung bestimmter Symbole zu haben und den Kontext ihrer Verwendung mitzudenken. Also das, was Günter Ziegler hier zum Beispiel beschreibt, ist jede Palästina-Fahne, jeder Kufir hat das gleich etwas mit Antisemitismus zu tun. Natürlich ist es möglich, dass das nichts mit Antisemitismus zu tun hat, aber man muss natürlich auch sich dem stellen, dass das, also es kann damit zu tun haben, ja. Also wir können das ja nicht ganz ausblenden, dass es auch eine reale Bedrohung für Menschen darstellen kann. Und ich finde, hier versucht er sich so ein bisschen herauszulavieren. Womit ich tatsächlich ein Problem habe, ist, er sagt ja, okay, nicht jedes Plakat, auf dem Genozid in Gaza steht, muss gleich antisemitisch sein. Und es muss natürlich möglich sein, an einer Universität über die Frage zu sprechen, findet in Gaza ein Genozid statt oder nicht. Aber was er hier meiner Meinung nach außen vorlässt, ist die Tatsache, dass wenn ich ein Plakat habe, auf dem Genozid in Gaza steht, das ist keine Fragestellung, das ist eine Feststellung. Und es geht eben genau dann nicht darum, an einer Universität einen konstruktiven Austausch und Dialog dazu zu führen, wie die Kriegsverbrechen in Gaza zu bewerten oder einzuordnen sind.
Ich bin total mit ihm einer Meinung, dass ein Plakat mit Genozid in Gaza möglich sein muss. Aber das Problem ist, dass die Gegenposition an den Universitäten nicht geäußert werden kann. Und wenn man davon ausgeht, dass wir einen freien akademischen Diskurs haben, in dem aber nur noch eine Position geäußert werden kann, weil diejenigen, die die andere Position vertreten, sich nicht mehr sicher fühlen können in der Universität, dann haben wir ein Problem. Und diese Situation ist das eigentlich Problematische, dass extreme Positionen und kontroverse Positionen geäußert werden. Das finde ich nicht problematisch. Schwierig ist, wenn nicht mehr dagegen argumentiert werden kann. Und wenn also derjenige, der sich dahinstellt und sagt, nee, ich finde, das ist kein Genozid in Gaza und ich habe vielleicht Verständnis für das Auftreten der israelischen Regierung, was weiß ich, dass die sich da zum Beispiel gar nicht mehr äußern können. Und das ist natürlich ein grundsätzliches Problem, wenn man davon ausgeht, dass an der Universität wissenschaftlicher Austausch stattfinden soll.
Aber wissenschaftlicher Austausch beginnt auch nicht mit einer Feststellung, da ist ein Genozid in Gaza oder da ist kein Genozid in Gaza. Da hätte ja eigentlich die Universität dann die Aufgabe, diese Austauschräume so zu gestalten, dass es dann tatsächlich darum geht, gemeinsam nach wissenschaftlichen Kriterien darüber zu sprechen, wie jetzt die Kriegsverbrechen in Gaza zu bewerten und zu deuten sind. Und wenn ich jetzt aber erstmal die Universität mit Plakaten vollklebe, in denen ich sozusagen diesen Slogan reproduziere, Genozid in Gaza, dann ermöglicht das erstmal eigentlich genau keinen Austausch darüber und keine Verständigung auf einer wissenschaftlichen Ebene. Wir haben uns natürlich auch gefragt, welche Möglichkeiten jüdische oder auch antisemitismuskritische Studierende an Universitäten haben und ob ihre Erfahrungen, ihre Sorgen und Ängste entsprechend ernst genommen werden.
Wenn jüdische Studierende versuchen, dann eine Adresse für Beschwerden in den Hochschulen zu finden, machen sie zum Teil auch die Erfahrung, dass ihre Beschwerde entweder nicht ernst genommen wird oder zurückgewiesen wird oder dass ihnen begegnet wird mit Hinweisen, es bräuchte auch so eine Ausgewogenheit oder einen Dialog. Und Antisemitismus als Gewalt- und Diskriminierungsphänomen wird dabei oft umgedeutet, als ginge es hier um ein politisches Thema oder eine Frage von Meinung oder Auseinandersetzung, die im Dialograum Uni auszudiskutieren wäre. Jüdische und insbesondere nochmal israelische Studierende sind eine kleine Minderheit an deutschen Hochschulen. Und hier gibt es mehrere Beispiele, dass Meldungen gemacht wurden bei den entsprechenden Antidiskriminierungsbeauftragten. Und hier dann Rückmeldungen kamen, es würde nach außen ein Bild der Unausgewogenheit entstehen, wenn man sich jetzt zum Beispiel antisemitismuskritisch positioniert, weil antimuslimischer Rassismus beispielsweise wäre ein größeres Problem. Die Hochschule habe sozusagen anderes zu tun oder im Bereich der Diskriminierung dringendere Probleme.
Ich fand da vor allem einfach sehr wichtig, dass sie nochmal betont, dass es wirklich auch um die Frage geht, eine Haltung zum Thema Antisemitismus zu entwickeln und auch darüber nachzudenken, ab wann geht es eben nicht mehr ausschließlich um Meinungsfreiheit oder Wissenschaftsfreiheit, sondern ab wann geht es wirklich auch um antisemitische Gewalt. Und damit meine ich auch nicht nur physische Formen von Gewalt, sondern jegliche Form von antisemitischer Gewalt und Bedrohung. Auch hier muss man ja auch auf das zurückkommen, was sie davor sagt, nämlich diese Frage nach, was haben eigentlich Leute für ein Antisemitismusverständnis und wird Antisemitismus erst dann wahrgenommen, wenn es so offensichtlich ist, dass man gar nicht mehr umhin kann, es als solchen zu erkennen. Sie beschreibt ja genau so eine Situation. Jemand kommt und erzählt von einer Erfahrung und dann wird der Person eigentlich gesagt, naja, das wird schon nicht so gemeint gewesen sein, nimm's doch nicht so ernst, etc., etc. Und das versucht sie ja so ein bisschen auch an der Stelle zu problematisieren. Und das wird jetzt vielleicht seit dem 7. Oktober verstärkt wahrgenommen. Aber das sind ja auch Formen von antisemitischer Gewalt, die es auch lange vor dem 7. Oktober gegeben hat und wo die Universität anscheinend keinen entsprechenden Raum gegeben hat, um hier Unterstützung zu bekommen.
Wichtig ist ja erstmal, finde ich, dass sie sagt, dass also in den Antidiskriminierungsstrukturen vieler Universitäten Antisemitismus nicht mitgedacht wird. Das habe ich auch schon öfter gehört und das scheint sich aber jetzt auch ein bisschen zu ändern, wenn wir uns angehört haben, dass die Hochschulrektorenkonferenz jetzt einen Antisemitismusbeauftragter zum Beispiel hat oder wenn wir auch hören, was Joel Ben-Josef uns erzählt hat über das, was an der Humboldt-Universität mittlerweile entwickelt worden ist.
Was immer wieder hervorgehoben wird von Interviewpartnerinnen, dass ihnen auffällt, dass so wenig Interesse an ihrer Perspektive besteht, dass sie sozusagen so eine Ansprechperson sind, so ein Spiegel für die Position des Gegenübers. Darum ist diese antizionistische Position ja auch so attraktiv, weil sie mit ganz viel Sinnstiftung und Identitätsstiftung einhergeht. Und jüdische Studierende und auch andere Studienteilnehmerinnen erleben, dass eigentlich kein Interesse daran besteht, was sie dazu sagen, denken, wie es ihnen geht und was sie dazu sagen möchten.
Was ich relevant finde, ist, dass Jüdinnen und Juden häufig als Verantwortliche in Nahostkonflikt angesprochen werden. Und das ist doch interessant, weil wem würde das in den Kopf kommen, zum Beispiel einen russischen Studenten als Repräsentanten der russischen Politik in der Ukraine anzusprechen oder einen US-amerikanischen Studenten für die Politik der Trump-Regierung verantwortlich zu machen. Und da ist schon ein sehr, sehr spezifisch antisemitisches Element, dass Jüdinnen und Juden immer als Teil einer Gruppe wahrgenommen werden, die sozusagen als Kollektiv angesprochen wird. Und das, denke ich, kann man gar nicht genug hervorheben, dass das natürlich absolut unangemessen ist. Aber das ist etwas, was sich so eingeschliffen hat, dass es vielen Leuten überhaupt gar nicht mehr auffällt.
Wir wollten zuletzt von Günter Ziegler wissen, was die Freie Universität Berlin aktuell macht, um jüdische Studierende zu schützen. Und außerdem Bezug nehmend auf das, was Günter Ziegler zu Beginn des Gesprächs angeführt hat, nämlich die Erklärung vom 9. Oktober 2023, wo es ja vor allem darum gegangen ist, Solidarität mit den israelischen Partnereinrichtungen der Freien Universität Berlin zu zeigen, in welcher Form der akademische Austausch mit israelischen Universitäten auch weiterhin geführt wird.
Ich hoffe, dass Jüdinnen und Juden genauso wie alle anderen Studierenden sich an der Freien Universität wohlfühlen, sich dort zu Hause fühlen, in einer Gemeinschaft fühlen, in der studiert, gelernt und gelebt wird. Sie werden sich auch wiederfinden in einer Universität, die natürlich eine politische Universität ist, wo eben auch die Kontroversen dieser Zeit ausgehandelt werden, wo sie aber eben auch unsere besondere Aufmerksamkeit und auch unseren besonderen Schutz haben. Und das heißt, wenn es Unterstützung braucht, wenn es Ansprechpersonen braucht, wenn es in diesem Sinne Hilfe braucht, dann sind wir da. Genauso wie ich selbst 1976 im Juni das erste Mal in Israel war, damals als 13-jähriger Junge mit meinen Eltern und zwei meiner Brüder. Und seitdem fühle ich mich persönlich in Israel. Zu Hause ist ein großes Wort, aber ich habe dieses Land erlebt. Ich habe Freunde dort. Ich habe über viele Jahre eben auch intensiv als Mathematiker zusammengearbeitet mit Kollegen in Israel und gerade in Jerusalem. Insofern habe ich auch den Eindruck, ich bin persönlich so nah dran an dem Thema, dass es mich einerseits schmerzt, wie schwierig das im Moment ist, und andererseits aber auch antreibt, da die Fortentwicklung der Freien Universität und der Debatten und Diskurse an der Freien Universität so hinzukriegen, dass wir diesen wertvollen Kontext nicht verlieren und die Verbindungen halten. Und das sage ich auch in einem Kontext, wo wir natürlich auch die ganzen Boykottbewegungen und Kontexte sehen. Also nicht nur, dass BDS ja auch Forderungen direkt an die Freie Universität stellt, wo ich auch wieder sagen würde, das dürfen die stellen, aber wir lehnen das ab.
Was nimmst du mit aus dieser Folge?
Also mich hat besonders das Gespräch mit Joel Ben-Josef beeindruckt, der uns erzählt hat, wie er die Situation an der Humboldt-Universität nach dem 7. Oktober 2023 erlebt hat. Mir ist besonders die Formulierung, dass er sich unsichtbar gefühlt hat, hängen geblieben. Und was ich aber ermutigend fand, war, wie er sich dann selbst ermächtigt hat, wie er sich mit anderen, die betroffen waren, zusammengeschlossen hat, wie er dann auch in die Universitätspolitik hineingewirkt hat. Ich fand dann das Gespräch mit Günter Ziegler spannend, weil er sich eben als ein Verantwortlicher unseren Fragen gestellt hat. Aber vieles von dem, was Friederike Lorenz-Sinai für die Universitäten im Allgemeinen analysiert hat, eben, dass es Schwierigkeiten gab, darauf zu reagieren, Phänomene einzuordnen, hat er uns im Gespräch ja auch eigentlich bestätigt. Im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass so furchtbar die Situation nach dem 7. Oktober war, es zumindest einige hoffnungsvolle Aspekte gibt, dass es jetzt zum Beispiel eine Antisemitismusbeauftragte an der Humboldt-Universität und bei der Hochschulrektorenkonferenz gibt, dass es eine breitere Debatte gibt über Antisemitismus in Deutschland, dass es natürlich mit jemanden wie Friederike Lorenz-Sinai auch Personen gibt, die sich professionell mit dem Thema beschäftigen. Was war für dich wichtig in dieser Folge?
Ich habe viel aus dem Gespräch mit Yoel Ben-Youssef mitgenommen und bin ihm auch sehr dankbar für seine Offenheit, so konkret auch über seine Erfahrungen zu sprechen. Und ich würde dir auch recht geben, dass das natürlich sehr irritierend ist, dieses Gefühl der Unsichtbarkeit. Also es ist in erster Linie einfach sehr traurig, dass man so durchs Leben eigentlich gehen muss. Und umso beeindruckender, dass er es dann eben geschafft hat, irgendwie einen Schritt nach vorne zu gehen. Und sich zu überlegen, okay, ich habe jetzt diese Erfahrung gemacht, was kann ich jetzt eigentlich tun, um aus dieser Unsichtbarkeit herauszutreten und mich auch selbst einzubringen in diesem Kampf gegen Antisemitismus. Im Gespräch mit Günter Ziegler, ich finde es gut, dass er mit uns gesprochen hat. Er war auch an vielen Stellen durchaus selbstkritisch. Trotzdem hat das Gespräch mit ihm bei mir Fragezeichen hinterlassen. Ich bin mir unsicher, ob das Thema von Seiten der Universitätsleitung oder ob Antisemitismus von Seiten der Universitätsleitung als solches im Ganzen erfasst worden ist. Und ich glaube, also du hast ja gesagt, es ist ja schön, dass es die ersten Schritte in die richtige Richtung gibt. Aber man merkt natürlich auch, dass es noch ganz schön viel zu tun gibt. Und ich finde es sehr positiv, dass er zum Ende des Gesprächs hin ganz klar sagt, wie die Universität zu Fragen des Boykotts steht. Aber auch hier, wir werden sehen, ob diese Haltung so beibehalten wird. Also am Ende muss sich ja die Universität messen lassen an dem, wie sie sich dann auch am konkreten Beispiel dazu verhält.
Das war die zweite von 5 Folgen von Unsafe Spaces, einem Podcast der Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz über Antisemitismus in Berliner Bildungs- und Kultureinrichtungen. Wenn euch Unsafe Spaces gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter, folgt uns bei Spotify, Apple Podcasts oder da, wo ihr Podcasts hört und gebt uns 5 Sterne.
Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich auch über euren Besuch im Haus der Wannsee-Konferenz oder aber ihr schreibt uns eure Fragen, Anregungen, Kommentare an podcast@gawk.de.
Die Adresse findet ihr auch in den Shownotes. Ihr könnt uns auf Instagram folgen, besucht auch unsere Webseite unter ghwk.de. Hier findet ihr alle Episoden und auch ein volltextdurchsuchbares Transkript.
Ich bin Deborah Hartmann.
Und ich bin Jakob Müller. Unsafe Spaces ist eine Produktion der Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz und Studio J. Redaktion und Recherche Deborah Hartmann, Jakob Müller, Hauke Jakobs und Studio J. Projektkoordination Hauke Jakobs. Executive Producerin Deborah Hartmann. Für Studio J Producerinnen Philippa Halder und Florian Balmer. Executive Producer Janis Gebhardt. Sounddesign Fanny Ruder und Florian Balmer. Gemischt von Fabian Klinke.
Ein besonderer Dank gilt allen InterviewpartnerInnen, die mit uns für diese Folge gesprochen haben. Wir danken der Berliner Senatsverwaltung für gesellschaftlichen Zusammenhalt und Kultur, die die Realisierung dieses Podcasts durch Mittel aus dem Aktionsfonds zur Unterstützung von Projekten gegen Antisemitismus ermöglicht hat.